Herzlich willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Mein Name ist Oliver Hofer und bei mir im Studio sind heute wieder meine Oberärztin Lena Hofmann und unsere Rotantin aus der Inneren Medizin Hanna Wessel. Hallo, ihr beiden.
Hallo zusammen.
Hallo.
Das heutige Thema Blutgasanalyse ist ein Thema, was ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, euch ganz häufig gewünscht habt und ich möchte euch hiermit auch weiter animieren, uns gerne Leserbriefe, Leser-E-Mails oder sonstige Infos zu schicken darüber, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet und was ihr euch an Themen noch einmal wünscht. Heute geht's also um die BGA. Das ist wirklich ein tägliches Werkzeug auf der Intensivstation und ich als eigentlich von der Ausbildung her Anästhesist liebe dieses Werkzeug und würde eigentlich sagen, man kann gar nicht genug BGAs abnehmen. Die Kollegen des Patient Blood Management werden mich natürlich jetzt rügen und haben auch recht, aber ich finde es wirklich ein ganz tolles Werkzeug. Warum hat es Relevanz? Es hat Relevanz bei den Patienten, die beatmet sind, bei den Patienten, die im Schock sind, bei ganz, ganz vielen Stoffwechselproblemen und für uns, und das gilt sicherlich auch für die ZNA, kann man über BGAs ganz, ganz häufig Therapieentscheidungen in wenigen Minuten in die eine oder andere Richtung entwickeln. Wir wollen heute auch mal wieder mit einem Patienten oder mit einer Patientin einsteigen. Und zwar hatten wir vor kurzem eine 70-jährige Patientin mit Pneumonie, also CAP. Sie hatte eine starke Dyspnoe und wurde via ZNA relativ zügig auf unsere Intensivstation aufgenommen. Wir haben die Patientin natürlich erstmal klinisch untersucht und wir haben sie an das Beatmungsgerät angeschlossen und dann ist aber ganz schnell eine BGA abgenommen worden. Und da wäre natürlich jetzt die Frage an unsere Assistentenschaft und auch hier an all Zuhörer. Ihr könnt euch kurz mal Gedanken machen, worauf sollten wir denn in dieser BGA als allererstes schauen? Und an diesem Fall werden wir uns jetzt heute entlanghangeln und werden aber erstmal damit starten, was eine BGA uns so grundsätzlich erzählen kann. Und das möchtest du machen, Hanna.
Genau, in der BGA, du sagst schon, misst die Blutgase. Für uns vor allen Dingen jetzt in dem Fall wichtig Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück. Brauchen wir jetzt eine arterielle oder eine venöse BGA in dem Fall? Eigentlich kann man sich als Grundsatz merken, wir brauchen nur für die Beurteilung der Oxygenierung die arterielle BGA. Den ganzen Rest kann man ziemlich gut schon in der venösen BGA abschätzen. Da wurde ich ein bisschen durch Lena auch drauf sensibilisiert, muss ich sagen. Nicht in jede Arterie muss man sofort reinpieksen, weil das doch eine risikoreiche Punktion ist. Das heißt, das sollte gut überlegt sein. Natürlich haben wir auch noch die kapilläre BGA, sieht man vor allen Dingen auf der Normalstation häufig. Ist ganz gut für den pH und den CO2, allerdings nicht so gut für die Sauerstoffsättigung, weil die misst das Blut da, wo der Sauerstoff gerade verbraucht wird und kann dadurch großen Schwankungen unterliegen. Für unseren Fall ist jetzt aber klar, mit der Dyspnoe, Pneumonie, hier brauchen wir eine arterielle BGA. Wir wollen die Lungenfunktion sehen, wir wollen die Oxygenierung sauber beurteilen und dadurch auch dann unser weiteres Prozedere bestimmen.
Genau, wie fangen wir an? Von Schritt zu Schritt oder Schritt für Schritt? Wir schauen uns erstmal an, liegt eine Azidose oder eine Alkalose vor? Wir sprechen von der Azidose, in der Regel vom pH-Wert von unter 7,35 und von der Alkalose von einem pH-Wert von über 7,45. Die Werte sind minimal literaturabhängig, muss man sagen. Jetzt wissen wir letztendlich nur, in welche Richtung es geht, also die Azidose oder die Alkalose. Und wenn wir jetzt nochmal die BGA von unserer Patientin ansehen, die haben wir euch noch gar nicht erzählt. Es war ein CO2 von 55 Millimeter Hg mit einem pH-Wert von 7,21. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall eine Azidose vorliegen. Jetzt habe ich eben schon ein bisschen mehr verraten, denn den CO2-Wert schon genannt. Den partiellen CO2-Wert sagt uns etwas über die Respiration aus, sprich haben wir dort eine vorliegende Störung. Das heißt eine Hyperkapnie, dann haben wir eine respiratorische Azidose vorliegen und das kann allerdings auch eine kompensierte metabolische Alkalose sein. Dann ist aber der pH eher normal. Wenn wir einen niedrigen PCO2 haben, ist es eine respiratorische Alkalose. Hier müssen wir auch wieder im Hinterkopf haben, dass es sich auch um eine kompensierte metabolische Azidose handeln kann. Dann wieder der pH eher niedrig normal. Die Normwerte vom partiellen CO2 sind 35 bis 45 Millimeter Hg. Und da sehen wir eigentlich immer eine ja, letztendlich fast sofortige Reaktion vom Körper auf die Änderung des Säurenbasenhaushaltes. Die respiratorische Azidose entsteht meistens durch die alveoläre Hypoventilation. Dadurch steigt eben in unserem Blut das CO2 und der pH wird folglich niedriger. Demgegenüber ist noch die respiratorische Alkalose, die eben durch die Hyperventilation entsteht. Da, wenn ich jungen Kollegen darüber was erzähle, sage ich immer das Popkonzert, wo die jungen Mädels häufig hyperventilieren und dadurch in eine Hypokapnie mit einem ansteigenden pH dann bei uns erscheinen. Die respiratorische Alkalose kann chronisch oder akut sein. Das sieht man dann auch an dem pH-Wert. Was noch zu erwähnen ist, dass die akute Hypokapnie, also wie sie bei der respiratorischen Alkalose der Fall ist, Kalium und Phosphat im Serum reduzieren kann, da das eben nach intrazellulär geschiftet wird.
Dann gehe ich nochmal kurz zu unserer Patientin zurück. Du hattest ja gerade die BGA schon vorgelesen. Wir haben also eine leichte Azidose mit einem pH von 7,21. Hier will ich auch nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass man sich immer die temperaturkorrigierten Werte angucken soll. Denn sind die Patienten hypertherm oder hypotherm, ist der normale pH doch hat einen großen Unterschied teilweise zum temperaturkorrigierten. Und wir haben als zweiten Wert schon ein CO2 von 55 mmHg, also eine leichte oder schon doch mittelgradige Hyperkapnie. Jetzt ist ja die Frage, haben wir diese schöne BGA, da stehen ja noch ganz viele andere Werte drauf. Was würdest du dir jetzt als nächstes angucken, Hanna?
Okay, nachdem ich mir den pH angeschaut habe und den PCO2 gesehen habe, gehe ich zum Bicarbonat. Hier kann man grob sagen, niedrigeres oder ein erniedrigtes Bicarbonat, metabolische Azidose, erhöhtes Bicarbonat, metabolische Alkalose. Die Normwerte sind hier zwischen 21 und 27 Milliäquivalent pro Liter. Als Maß für die Schwere der metabolischen Azidose nehmen wir häufig den Base Access. Das ist ganz praktisch bei uns. Das BGA-Gerät spuckt das direkt mit aus. Das heißt, kann man direkt auf einen Blick sehen. Das ist ein Maß dafür, wie stark der metabolische Teil des Säure-Basen-Haushalts gestört ist. Also ganz vereinfacht zu sagen, wie viele Basen zu viel oder zu wenig sind in unserem System, unabhängig von der aktuellen Atmung. Das heißt, es ist korrigiert für die Atmung. Ein negativer Base Excess heißt also, es gibt einen Basenmangel, das heißt eine metabolische Azidose. Sieht man bei allen möglichen Krankheitsbildern wie Laktatazidose, Ketoazidose. Und ein positiver Base Excess wäre dann, dass zu viele Basen da sind, also eine metabolische Alkalose. Hier ist ganz wichtig zu sagen, das kann natürlich auch normal sein oder normal für den Patienten. Wenn wir zum Beispiel einen Patienten mit einer COPD haben, der ein chronisch erhöhtes Bicarbonat hat, dann ist das quasi sein Normwert. Genau, also der Base Access versucht eigentlich die Atmung herauszurechnen und zeigt dann an, wie schwer ist unsere metabolische Störung. Der pH sagt dir also das, was nicht stimmt, und der Base Access sagt dir, wie viel metabolisch davon das Problem ist. Auf der Intensivstation würde ich das am ehesten nutzen, um auch einen Verlauf zu sehen, also bessert es sich oder verschlechtert es sich, dass man da einfach einen Eindruck davon bekommt.
Gut, dann schauen wir nochmal zurück auf unseren Fall. Wenn bei unserer Patientin das Bicarbonat noch normal ist, spricht das eher für eine akute respiratorische Problematik. Wenn Bicarbonat deutlich erhöht ist, könnte im Hintergrund eine chronische CO2-Retention stecken, zum Beispiel eine COPD, die ihr natürlich immer mitbedenken müsst. Das Bicarbonat war jetzt bei uns noch normal und wir hatten aber einen Base-Exzess von minus 6, was also noch dafür spricht, dass wir noch eine metabolische Azidose haben.
Ja, jetzt ist ja die Frage, was ist primär und was war schon die Reaktion oder die Antwort unseres Körpers? Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen einer akuten versus einer chronischen Störung. Zum Beispiel die chronische Hyperkapnie, da sehen wir in der Regel schon ein erhöhtes Bicarbonat. Die respiratorische Kompensation sehen wir auch relativ schnell. Das heißt, zum Ausgleich hyperventilieren wir, das sehen wir ruckzuck in der BGA. Allerdings die metabolische Kompensation, die dauert logischerweise, weil einfach Basen oder Säuren eben dem entgegengesetzt werden müssen.
Vielleicht auch ganz interessant, als Assistenzarzt auf der Intensivstation, wenn man jetzt nicht genau weiß, ist die Kompensation angebracht oder adäquat oder nicht, wurde uns, ich war jetzt auf einer Fortbildung letzte Woche, als ja grobe Richtlinie gesagt, ein Punkt Abfall im Bicarbonat, da muss auch der PCO2 um 1 abfallen, um es zu kompensieren adäquat. Das wäre dann eine adäquate Kompensation. Wenn das nicht so ist, dann haben wir zusätzlich auch eine respiratorische Störung. Das heißt, wenn wir davon ausgehen würden, Bicarbonat ist um 1 erniedrigt, CO2 allerdings noch nicht, dann hätten wir zusätzlich eine respiratorische Azidose.
Ah, guter Punkt. Habe ich auch noch nicht gehört.
Dann würde ich mal mit der akuten metabolischen Azidose weitermachen. Beispiele könnten hier zum Beispiel die Laktatazidose sein bei einem Schock, kardiogener Genese oder auch bei einer schweren Sepsis. Es könnte eine Ketoazidose sein oder auch ein akuter, wirklich schwerer Durchfall kann durchaus zu einer metabolischen Azidose führen. Was macht der Körper? Er reagiert relativ schnell mit Hyperventilation. Es wird CO2 abgeatmet und der PCO2 sinkt, was wir dann schön in der BGA sehen können. Liegt der gemessene PCO2 aber deutlich höher als erwartet, dann haben wir wahrscheinlich eine zusätzliche respiratorische Azidose. Der Patient kann aber auch schon erschöpft sein, weil er beispielsweise die metabolische Azidose schon lange versucht, respiratorisch zu kompensieren. Oder wir haben ihn vielleicht sediert, sodass er dem Körper die Möglichkeit nehmen, diese Azidose respiratorisch zu kompensieren. Typische Ursachen der metabolischen Azidose hatte ich schon kurz benannt. Die Laktatazidose ist sicherlich das, was wir am häufigsten sehen. Der Schock, zum Beispiel durch eine Sepsis, es kann eine Hypoxie sein, aber auch die Ketoazidose ist bei uns relativ häufig, da wir ein diabetisches Zentrum haben. Alkohol kann natürlich auch zu einer Ketoazidose führen und das Nierenversagen oder auch mannigfaltige Intoxikationen können zu metabolischen Azidosen führen. Das heißt, wenn die häufigsten bei euch nicht in Frage kommen, dann gilt es auf jeden Fall immer so lange zu suchen, bis man die Ursache gefunden hat. Weil das Laktat so wichtig ist, benenne ich es hier gerne nochmal, das ist wirklich ein guter Marker für die Gewebshypoperfusion und schaut euch da nicht immer so unbedingt den Maximalwert an. Der kann gerade am Anfang euch so ein bisschen in die Irre führen, sondern schaut euch den Verlauf an und daran seht ihr sehr gut, ob die Therapie, und da kommen wir nachher noch ein bisschen zu, ob die Therapie anschlägt, die ihr gewählt habt oder nicht. Das heißt, der Verlauf ist da deutlich wichtiger.
Eine Sache, um die wir nicht drumherum kommen bei der metabolischen Azidose, ist die Anionenlücke. Scheuen sich viele vor, ist eigentlich aber relativ einfach. Ich versuche das jetzt mal in einfachen Schritten zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Ist natürlich eher unpraktisch in der Akutsituation, da wir sie errechnen müssen. Die bekommen wir nicht automatisch leider. Ist allerdings extrem wichtig zum Verständnis der metabolischen Azidose. Als Fallbeispiel hatte ich hier eine Patientin, die kam in die Notaufnahme. Ich habe die erste BGA gemacht. Das war schon eine ordentliche metabolische Azidose, klinisch exsikiert. Und natürlich haben wir wenig Zeit in der Notaufnahme. Das heißt, ich habe schon mal den Aufnahmebogen vorbereitet mit akutem Nierenversagen. Ich habe mich dann fast schon erschrocken, als ich das Labor gesehen habe und der Kreatininwert war niedrig normal. Was war hier los? Hierfür brauchen wir zum Beispiel die Anionenlücke. Kurz gesagt ist die Anionenlücke der Unterschied zwischen den wichtigsten gemessenen Kationen und Anionen im Blut. Das errechnen wir durch Chlorid und Bicarbonat zusammenzurechnen und dann vom Natrium abzuziehen. Der normale Wert ist zwischen 8 und 12 Millimol pro Liter. Alles, was deutlich darüber liegt, zeigt uns, es gibt zusätzliche Säuren im Körper, die wir mit unserem Standardlabor nicht messen. Und die sagt uns eigentlich, was für eine Art der metabolischen Azidose vorliegt. Wir unterscheiden hier zwischen einer metabolischen Azidose mit erhöhter Anionenlücke und ohne erhöhte Anionenlücke, also normale Anionenlücke. Bei der metabolischen Azidose mit erhöhter Anionenlücke haben wir eine Zunahme von ungemessenen Säuren, also Säuren, die wir nicht erfassen. Die Klassiker hier sind eine Laktatazidose, zum Beispiel beim Schock oder einer Hypoxie, eine Ketoazidose, einer Uremie, Intoxikation. Also kann man sich merken, hohe Anionenlücke, neue Säure ist dazugekommen.
Da gibt es ja eine schöne Eselsbrücke, das ist die Kussmaul.
Ah ja, stimmt, genau. Dann haben wir die metabolische Azidose ohne erhöhte Anionenlücke. Hier geht vor allem Bicarbonat verloren, ohne dass neue Säuren entstehen. Warum bleibt die Anionenlücke dann normal? Weil das Bicarbonat durch Chlorid, was ebenfalls in unserer Gleichung ist, ersetzt wird. Dadurch bleibt der Wert normal. Beispiele hier sind die Diarrhoe, eine renaltubuläre Azidose, das ist häufig bei geringeren Niereninsuffizienzstadien oder andere seltene Sachen, wie zum Beispiel chloridreiche Infusionen. Also merke, normale Anionenlücke, Verlust von Bicarbonat. In unserem Fall, den ich gerade genannt habe, die Patientin, wo ich vorschnell den Aufnahmebogen angefertigt habe, hat ein Anruf im Altenheim gereicht. Die Patientin hatte schwerste Diarrhöen seit Tagen. Deshalb war ihre Anionenlücke auch normal.
Okay, super. Ich weiß, dass bei vielen die Anionenlücke wirklich zu Stirnrunzeln führt und ich weiß auch, dass ich als Assistent es gehasst habe. Ich weiß nicht, wie viel tausend Anionenlücken ich auf meiner ersten Intensivstation ausrechnen musste. Und ich weiß eigentlich gar nicht, eigentlich könnte unser BGA-Gerät die ja selber ausrechnen. Das würde uns viel Arbeit ja abnehmen. Da werde ich mit den Herstellern mal sprechen. Vielleicht hören sie uns ja zu. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, weil es wirklich wichtig ist und sich viele damit ganz schwer tun. Die Anionenlücke ist also wirklich ein extrem hilfreicher Parameter, um metabolische Azidosen einzuordnen. Ist sie erhöht, dann haben wir zusätzliche Säuren. Ist sie normal, dann fehlt meist Bicarbonat. Und geht es ruhig an, rechnet es aus, so schwierig ist es nicht. Und wenn ihr es einmal verstanden habt, dann hilft es euch. Wir kommen nochmal zurück zu unserer Pneumonie-Patientin. Wenn sie nun septisch ist und wir ein erhöhtes Laktat sehen, weiß ich, ihre Gewebsperfusion ist eingeschränkt. Geht dieses Laktat unter Volumen und Katechumine im Verlauf runter? Hier vielleicht ein kleiner Hinweis, hört euch auch gerne unsere anderen Podcasts an, denn zu Sepsis und Volumenmanagement haben wir schon was gemacht. Also geht das unter Volumen und Katechumine das Laktat runter, kann ich direkt daran ablesen, ob die Schocktherapie greift oder ich vielleicht in eine andere Richtung denken muss.
Genau, unsere Patienten mit der respiratorischen Azidose, da dürfen wir noch unterscheiden, ist das eine akute oder chronische, und den Zuhörern ist wahrscheinlich auch klar, dass es sich hier um eine akute respiratorische Azidose handelt, letztendlich mit einer Hyperkapnie und dem fallenden pH-Wert. Weitere Ursachen für eine akute respiratorische Azidose sind zum einen Opiat-Überdosierung. Das liegt daran, dass die Patienten hier hypoventilieren bzw. apnoisch sind und eben das CO2 nicht abgeatmet wird. Dann akute Atemmuskelschwächen, das heißt auch die nicht infektexzerbierte COPD in fortgeschrittenen Stadien oder auch eine ALS kann dazu führen. Und hier ist es so, dass der PCO2 abrupt steigt und der pH deutlich schneller fällt. Denn die Niere hat hier auch noch überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwie zu kompensieren. Und das Bicarbonat ist auch noch normwertig. Demgegenüber sind unsere Patienten mit den chronischen respiratorischen Azidosen, also der klassische fortgeschrittene COPDler oder auch die Obesitas-Hyperventilationspatienten oder andere neuromuskuläre Erkrankungen, also die chronische Erkrankung. Hier konnte die Niere sich darauf vorbereiten. Die hatte Tage über Wochen Zeit, eben das Bicarbonat, ich nenne es mal, zu hamstern. Denn hier sehen wir dann in der BGA häufig ein erhöhtes Bicarbonat. Und der pH ist dann nur leicht erniedrigt oder sogar normal bei deutlich erhöhten PCO2-Werten. Und was wir wissen, dass die Patienten teilweise auch mit einem 70er, 80er, 90er CO2 auf der Intensivstation landen und dabei total vigilant sind, und unser Eins würde dann schon tief und entspannt schlafen.
Für die Praxis ist das natürlich super hilfreich. Also wenn ich jetzt einen COPD-Patienten habe mit einem PCO2 von 70, das Bicarbonat aber 34 ist, dann würde das ja passen zu einer chronischen respiratorischen Azidose mit einer guten Kompensation. Wenn ich jetzt einen jungen Opiat-Patienten habe mit einem PCO2 von 70 und das Bicarbonat ist nur 25, dann ist das natürlich eine akute respiratorische Azidose ohne nennenswerte Kompensation. Dadurch natürlich auch deutlich gefährlicher. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Also wir haben jetzt viel uns mit Säure-Basen-Haushalt, metabolisch, respiratorischer Genese beschäftigt. Jetzt der zentrale Punkt noch, die Oxygenierung. Ist nochmal wichtig zu betonen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nur hier ist eigentlich die arterielle BGA wirklich essentiell. Also die Oxygenierung können wir nur adäquat in der arteriellen BGA beurteilen. Und ganz wichtig ist, immer im Kontext der FiO2. Ein PiO2 von 80 kann okay sein, aber natürlich nicht, wenn wir ihn mit 100% Sauerstoff beatmen.
Genau, was ich da nochmal zwischengrätschen möchte, ist, dass die Klinik auch häufig zählt. Wenn die arterielle BGA nicht so schnell da ist, schaut euch die Atemmechanik an, die Atemfrequenz. Da sehen wir häufig auch einfach einen hyperventilierenden Patienten von Atemfrequenzen über 35, 40 und vielleicht noch eine gute periphere Sättigung oder vielleicht sogar auch noch, wenn wir eine arterielle BGA haben, einen guten Sauerstoffwert. Und man sieht immer die Laborwerte, aber da ist es wichtig, sich auch den Patienten anzugucken, weil häufig wird das noch lange kompensiert und irgendwann kracht sehr schnell das System zusammen und der Patient ist intubationspflichtig.
Gut, also ein wichtiger Punkt ist da, und wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen, ich will aber wirklich dezidiert nochmal darauf eingehen, ist der Unterschied zwischen der Sauerstoffsättigung und dem Sauerstoffpartialdruck. Die arterielle Sauerstoffsättigung und den partiellen arteriellen Sauerstoffdruck, so kann man den Sauerstoffpartialdruck auch nennen, sehen wir natürlich in der BGA. Er wird aber häufig verwechselt und er ist überhaupt gar nicht genau das Gleiche. Ich habe als Assistent da auch lange für gebraucht, das zu verstehen, und deswegen möchte ich nochmal kurz erzählen, warum ich das wichtig finde. Der Sauerstoffpartialdruck beschreibt, wie viel Sauerstoff im Blut physikalisch gelöst ist. Er misst also die Konzentration des freigelösten Sauerstoffs im Plasma. Dieser Wert bekommen wir natürlich nur aus der BGA und auch nur aus der arteriellen BGA. Und er hängt stark davon ab, wie gut die Lunge Sauerstoff aus der Atemluft ins Blut trägt. Also der PO2 ist der lösliche, physikal gelöste Sauerstoff im Blut. Die Sauerstoffsättigung gibt an, wie viele Bindungsstellen des Hämoglobins mit Sauerstoff besetzt sind. Sie ist also ein Maß für die Transportkapazität des Blutes. Es gibt einmal die SaO2, das heißt die arterielle Sauerstoffsättigung. Die können wir natürlich in der BGA messen und berechnen. Und es gibt die SpO2, die wird pulsoximetrisch gemessen. Da gibt es natürlich auch noch einen Unterschied. Viele fragen, wieso ist die denn nicht gleich? Die pulsoximetrische Sauerstoffsättigung kann die sogenannten Dyshämoglobine nicht messen. Das heißt, haben wir eine Methämoglobinämie oder haben wir eine Carboxyhämoglobinämie? Damit könnte man sicherlich auch einen eigenen Podcast füllen. Dann ist die entweder falsch zu niedrig, kann auch schon mal falsch zu hoch sein, das heißt wirklich schwierig. Das heißt, es gibt da ein paar Situationen, da kommen wir tatsächlich um die arterielle BGA nicht drum herum. Das heißt nochmal, die Sättigung sagt aus, wie voll das Hämoglobin wirklich ist. Wenn wir jetzt aber beispielsweise einen Patienten in der ZNA haben und es wird wieder nach einer arteriellen BGA gefragt und die SpO2 ist hoch, die ist bei 100 beispielsweise oder 99 und wir haben nicht den Verdacht einer Carboxyhämoglobinämie und dem Patient geht es klinisch einigermaßen gut, dann kann man sicherlich diskutieren, ob wir in dieser Situation wirklich den PaO2 brauchen oder ob wir das vielleicht ein bisschen verschieben können. Welche Situationen da vielleicht kritisch sein können, da komme ich gleich nochmal zu. Wir machen es aber noch ein bisschen komplizierter, denn die Sauerstoffsättigung und der Sauerstoffpartialdruck, die sind nicht linear zueinander. Es gibt die sogenannte Sauerstoffdissoziationskurve oder die Sauerstoffbindungskurve, auch die habt ihr alle in Biochemie mal lernen müssen. Die hat so eine charakteristische S-Kurve und das bedeutet, dass je nachdem, an welcher Situation ihr auf der Kurve seid, und das müsst ihr euch einfach in dem Bild jetzt nochmal angucken, das ist schwierig zu erklären, dass Veränderungen des PaO2s viel Veränderung der Sauerstoffsättigung mit sich bringen können und andersrum. Es gibt einen Plateaubereich, da führen Veränderungen des Partialdrucks nicht unbedingt zu Veränderungen der Sauerstoffsättigung. Es gibt aber einen steileren Bereich und da ist das so, dass kleinste Veränderungen des Sauerstoffpartialdrucks direkt zu ordentlichen Sättigungsabfällen führen können. Das heißt, im Prinzip ist das so, dass die Sauerstoffsättigung anzeigt, wie ist mein Patient jetzt gerade in dieser Situation oxygeniert. Und der Partialdruck zeigt so ein bisschen, wie viel Kompensation habe ich noch. Denn es gibt Patienten, die haben eine wirklich gute Sättigung, die haben dann irgendwie ein Atemversagen und können das 2, 3, 4, 5 Minuten gut kompensieren und rauschen dann erst mit der Sättigung ab. Die Patienten, die aber bereits einen niedrigen Partialdruck haben, die rauschen dann immer sofort ab und das kann dann wirklich schnell zu einer Katastrophe kommen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Die beiden Werte, Sauerstoffpartialdruck und Sauerstoffsättigung, hängen absolut zusammen, aber leider nicht linear. Dann gibt es noch die Sauerstoffbindungskurve, die erklärt, warum Patienten mit scheinbar guten Sättigungen ganz schnell kritisch werden können und warum kleine Veränderungen in manchen Bereichen im Sauerstoffpartialdruck bereits plötzlich dramatische Folgen haben können.
Wenn wir jetzt schon beim PO2 und der Sauerstofftransportphysiologie sind, dann kommen wir natürlich an einem wichtigen Parameter nicht vorbei, dem Horowitz-Index. Das ist das Verhältnis zwischen PaO2 und FiO2 und hilft uns einzuschätzen, wie gut die Lunge tatsächlich Sauerstoff ins Blut bringt. Und das ist unabhängig davon, wie viel Sauerstoff wir dem Patienten anbieten. Genau, ist eigentlich ein Maß für die Effizienz des Gasaustauschs. Grob lässt sich sagen, je niedriger der Horowitz, desto schlechter die Oxygenierung. Die Klassifikation ist nach ARDS-Stadien eingeteilt, also über 300 mild, darunter mittel und unter 100 schwer. So kann man das grob sagen. Das funktioniert aber nur sinnvoll bei einem Piep von größer gleich 5 cm Wassersäule, wie das vom in der ARDS-Leitlinie eigentlich festgelegt ist und versucht quasi die Oxygenierung standardisiert zu bewerten. In der Notaufnahme, muss man sagen, haben wir oft das Problem, dass die Patienten nicht beatmet sind. Vor allen Dingen am Anfang. Da gibt es Formeln und Näherungen, wie man den Horowitz-Piep unabhängiger machen kann. Wie gut die jetzt sind, kann ich nicht genau sagen. Was aber wichtig ist oder was wir daraus rausnehmen sollten, ist, dass wir den PO2 niemals unabhängig vom FiO2 uns anschauen sollten. Weil zwei Patienten können genau denselben PO2 haben, aber komplett unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen, die sie dann quasi über Nasenbrille oder Maske bekommen. Zum Beispiel Patient A hat einen Partialdruck von 80 unter Raumluft. Das würde dann im Horowitz vor 380 entsprechend. Ein anderer Patient mit dem gleichen PO2 von 80 hat aber eine FiO von 80%, also 80% Sauerstoff und dementsprechend quasi schon ein Horowitz von 100, was einem schweren ARDS entsprechen würde. Also gleiches PO2, aber völlig unterschiedliche Oxygenierungssituationen.
Genau, wobei jetzt auch in der ZNA der Horowitz nicht so wichtig von Bedeutung ist. Wir sehen, wenn in der ZNA einen Patienten haben mit einer respiratorischen Insuffizienz und hat ja schon in der Regel dann ein Überwachungsbett gesichert, sei es auf der IMC oder auf der Intensiv. Und dann dürfen wir die Kollegen weiter das beurteilen. Aber Hanna, nochmal ein wichtiger Punkt, da reiten wir ja auch immer gerne drauf rum. Welcher Wert ist denn noch wichtig von den Horowitz-Indexen?
Auch bitte den Podcast hören zu ARDS. Unter 150, das genau. Entscheidet nämlich über die Bauchlagerung.
Genau, das ist auch nochmal wichtig. Gut, das war noch ein kleiner Seitenritt.
Genau, Horowitz ist eins unserer Lieblingsthemen, das hört ihr wahrscheinlich schon raus. Wurde auf dem Divi auch gerade wieder viel diskutiert. Beispielsweise bei welchem Horowitz-Index muss man NIF-Patienten, das heißt Patienten, die an der nicht-invasiven Ventilation sind, intubieren. Da gibt es ja immer noch die Grenze von 100. Manche machen es schon bei 120, manche erst bei 80. Auch hier gilt sicherlich beim Horowitz, guckt euch die Klinik einfach an. Und was so ein bisschen auch eine Schwierigkeit ist, wir haben ja immer mehr Patienten, die High-Flow machen. Die haben natürlich dann nicht den Piep, der eigentlich gefordert wird. Wir gucken uns den Horowitz trotzdem an. In Kombination zur Klinik ist einfach ein guter Parameter, der die Relation zeigt. Was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Parameter ist, und da kommen wir wieder zurück auf die BGA, ist die zentralvenöse Sättigung. Auch kein ganz leichtes Thema. Ich will aber ganz kurz darauf eingehen, weil sie wird gemessen. Und ich finde, dann sollten wir sie uns auch einmal anschauen. Die zentralvenöse Sättigung muss man einmal noch trennen von der gemischtvenösen Sättigung. Wir messen immer die zentralvenöse Sättigung. Das heißt, das ist die Sättigung, die wir aus dem ZVK abnehmen. Die Sättigung des Blutes dann. Und der ZVK liegt ja in der Regel in der oberen Hohlvene. Manchmal rutscht er in den rechten Vorhof, aber eigentlich obere Hohlvene. Das heißt, er zeigt im Prinzip nur die Sättigung des Blutes, die über die Vena cava superior zurückkommt. Wir wissen aber, dass ungefähr 2/3 des Blutes über die Vena cava inferior zurückkommt. Und wir haben auch noch den Koronarsinus. Das sind nur so 2, 3, 4, 5% des venösen Blutrückstromes. Da ist aber die Sättigung besonders niedrig, weil das Herz ja sehr viel extrahiert. Das heißt, das müssen wir einmal unterscheiden. Wichtig aber wirklich nochmal, wir sprechen jetzt hier von der zentralvenösen Sättigung über den ZVK und nicht über die gemischtvenöse Sättigung. Die können wir nur über einen Sphoron-Ganzkatheter entnehmen, den wir dann über das rechte Herz in den Ventrikel oder in die Pulmonalgefäße einschwemmen. Schauen wir uns also unsere zentralvenöse Sättigung, die wir aus dem ZVK, aus dem venösen Blut, abgenommen haben, einmal an. Sie sagt im Prinzip etwas über die Balance von O2-Angebot und zu O2-Verbrauch aus. Gehen wir davon aus, dass das O2-Angebot erstmal ausreichend ist, der Patient ist gut oxygeniert, dann können wir schauen, ist die zentralvenöse Sättigung sehr hoch oder ist die zentralvenöse Sättigung sehr niedrig. Sehr niedrig kann sie beispielsweise sein in einem Schockgeschehen. Das kann eine Sepsis sein mit kardialer septischer Myopathie. Das kann aber auch ein im Prinzip kardiogener Schock sein. Das heißt, wir haben ein niedriges HZV. Das Blut zirkuliert im Prinzip langsam pro Minute oder weniger pro Minute und die Sauerstoffextraktion in der Peripherie ist sehr hoch. Das heißt, das Blut kommt mit wenig Sauerstoff zurück. Andersrum kann aber in der Sepsis, was ja auch ein Schockgeschehen ist, die zentralvenöse Sättigung sehr hoch sein, weil wir eine starke Zentralisation haben und die Organe dann peripher gar nicht die Möglichkeit haben, so viel Sauerstoff zu extrahieren, dann hätten wir häufig eine Kombination mit einem Laktat. Das heißt, die zentralvenöse Sättigung ist kein absoluter Parameter und wenn sie normal ist, dann ist das Krankheitsgeschehen meistens noch nicht so weit vorangeschritten. Aber hier nochmal Kave, das ist nur die zentralvenöse Sättigung und nicht die gemischtvenöse Sättigung. Das heißt, die Extraktion der unteren Körperhälfte haben wir im Prinzip ausgelassen. Aber wenn die zentralvenöse Sättigung sehr hoch oder sehr niedrig ist, ist das meistens ein Warnzeichen. Dann solltet ihr euch die Ursachen angucken und schauen, wie ihr entweder das HZV erhöht oder wie ihr die Sepsis und damit die Zentralisation reduzieren könnt.
Ja, häufig sehen wir dann irgendwelche Fragezeichen hinter unseren Werten auf der BGA. Da müssen wir uns fragen, was sind denn die typischen Fehler oder irgendwelche Fallstricke bei uns bei den Abnahmen? Zum einen kann es natürlich zu präanalytischen Fehler kommen. Das heißt, es ist Luft in der BGA-Spritze, die Spritze lag zu lang. Dann haben wir vielleicht statt der Vene arterielles Blut oder umgekehrt abgenommen. Und die wichtig ist, dass eben die BGA immer im Kontext oder dass wir die BGA bewerten ohne Kontext zur Klinik. Das heißt, die BGA ist gar nicht so also relativ schlecht, aber der Patient ist eigentlich ganz gut. Das heißt, da müssen wir uns auch die Frage stellen, passt das irgendwie oder ist da vielleicht schon irgendeine chronische Adaption? Dann, was jetzt eben auch noch mal lange besprochen wurde, der PO2, also den nie alleine betrachten, sondern immer in Kombination mit dem FiO2 oder auch dem Beatmungsmodus und natürlich auch der Atemfrequenz und der Klinik des Patienten. Denn gerade auch die chronischen Patienten, die COPDler, haben häufig ja eine adaptierte Hyperkapnie, die dann gar nicht mit dem pH-Wert drauf reagieren. Das heißt, da müssen auch nicht so unsere Alarmglocken hochgehen oder angehen, als bei Patienten, die sonst lungengesund sind. Bei unserer Patientin, die wir jetzt hatten, sieht die BGA in Anführungszeichen nicht ganz so gut aus. Sie atmet aber gar nicht so schlecht, ist wach, der Kreislauf ist stabil und dann vertraue ich auch eher meiner klinischen Einschätzung als eben der BGA.
Noch ein Aspekt, wofür ich die BGA selber ganz gern nutze, ist Patienten, wo man im Dienst als Assistenzärztin angerufen wird und da wird gesagt, ja, der Patient ist akut Vigilanz gemindert. Das ist super zur Abklärung der Differentialdiagnosen. Ganz wichtig auch zu sagen, hier reicht auch oft einfach die venöse BGA. Häufig hat die Pflege schon die Vitalwerte gemacht, die sind dann stabil, rufen dich dann dazu, weil die Patient ist nicht erweckbar. Gibt einem super schnell eine breite Übersicht über viele Differentialdiagnosen und macht häufig, was ist wahrscheinlich, was ist weniger wahrscheinlich. Ich gucke dann immer auf die Werte Bicarbonat. Ist das jetzt extrem niedrig, dann könnte Nierenversagen dahinter stecken und eine uremische Enzephalopathie zum Beispiel. Laktat, haben wir Laktat, ist der Patient hypoton, dann ist eine Sepsis wahrscheinlicher. Ganz wichtig auch PCO2 kann man auch venös ganz gut sehen. Wenn der Wert da jetzt 80 ist, dann brauche ich den arteriell nicht sehen, dann weiß ich, dass der Patient hyperkapnisch ist. Natürlich wieder im Hinblick darauf, ist das chronisch oder nicht. Allerdings, wenn er akut Vigilanz gemindert ist, könnte einen das in die Richtung hyperkapnisches Koma leiten. Glucose natürlich ganz wichtig, auch ein Parameter, der auftaucht auf der BGA, hypoglykämisches Koma. Der Natriumwert, eine schwere Hyponatriämie, kann Vigilanzminderung machen. Der Kaliumwert auch wieder ein Faktor, der dann die Niere widerspiegeln kann, eine akute Hyperkaliämie. Bilirubinwerte, haben wir auch eine andere Folge zur hepatischen Enzephalopathie, könnte einen in die Richtung deuten. Was bleibt dann noch über? Zum Beispiel Intoxikationen tauchen oft nicht in der BGA auf, das wissen wir dann nicht, oder neurologische Ursachen. Ich hatte dazu einen ganz interessanten Fall vor, ich glaube, 2 Wochen. Das war eine 70-jährige Patientin, die hatte plötzlich ein GCS von 3 auf Normalstation. Vitalwerte stabil sonst, außer dass sie nicht ansprechbar war. Das war eine elektive Aufnahme zur EKV, die ist spontan am Vortag konvertiert. Wir haben sofort eine BGA gemacht, die war komplett unauffällig.
Vielleicht, sagst du mal schnell was zur EKV. Also Hanna meinte die elektrische Kardioversion.
Soll ich das nochmal neu sagen vielleicht? Ich habe dann sofort eine venöse BGA gemacht, die war komplett unauffällig. Und ganz wichtig immer fragen, hat der Patient Opioide bekommen? Nein, hatte sie nicht. Dann ist mir eigentlich schon innerhalb von ein paar Minuten, wenn ich diese BGA habe, klar, wir kommen nicht um eine Bildgebung herum. Wir haben die Patientin dann ins CT gebracht. Sie hat ein CT-Neuroset bekommen mit der Diagnose hochgradige Basilaristenose. Und ganz wichtig zu sagen, als Learning aus dem Fall, innerhalb von 60 Minuten hatten wir diese Patientin mit einer Diagnose intubiert, beatmet mit ZVK und Arterie versorgt und die war bereit zum Weitertransport in eine Neurochirurgie. Also die BGA kann einem super viel helfen, vor allen Dingen in der Akutsituation.
Wo du so einen schönen Fall benennst, will ich auch noch einen Fall von bestimmt vor 2, 3 Jahren nennen. Der hat mit den Dyshemoglobinen zu tun. Von denen haben wir eben schon gesprochen. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, ich bin eigentlich ein großer Fan der peripheren Sauerstoffsättigung. Denn da kann man ganz schnell sehen, wo liegt der Patient, hat er eine Sättigung von 70, hat er eine von 100. Es gibt aber Fälle, wo das einfach nicht geht. Und das ist, wenn die Patienten Dyshemoglobine im Blut haben. Wir hatten einen Patient, jung, 20, 30 Jahre, nach einer Zahn-OP, natürlich mit Lokalanästhesie, wie wir erst später herausgefunden haben. Der hatte wirklich starke Dyspnoe und so eine komisch graue, bläuliche Hautfarbe. Und wir haben in der BGA, die wir da tatsächlich relativ schnell abgenommen haben, weil wir wirklich Angst um den Patienten hatten, dem ging es klinisch nicht gut, schokoladenbraunes Blut. Und das war schon so der erste Hinweis. Das Monitoring haben wir natürlich auch gemacht. Meine Lieblingssättigung, die SpO2, war so bei 85, 86. Wir haben natürlich direkt Sauerstoff gegeben und sie besserte sich nicht deutlich. In der BGA sahen wir dann das PaO2 normal, beziehungsweise ein bisschen erhöht sogar. Die erste AO2-Rechnung passt aber nicht zur Pulsoximetrie. Und wir haben dann gesehen, dass der Methemoglobinwert deutlich erhöht war. Was ist Methemoglobin? Das ist eins der Dyshemoglobine. Und die Dyshemoglobine sind die Hämoglobinmoleküle, die eben keinen Sauerstoff aufnehmen oder transportieren können. Und das Methemoglobin ist ein Hämoglobin mit einem oxidierten Eisen. Das heißt, wir haben nicht zweiwertiges, sondern dreiwertiges Eisen. Und das kann eben keinen Sauerstoff transportieren. Das führt daher also zu einer Art funktionellen Anämie und auch zu einer Veränderung der Sauerstoffbindungskurve. Was ein typischer Auslöser? Bei uns war es sicherlich die Lokalanästhesie, wo es dann einfach zu einer systemischen Resorption gekommen ist. Es können aber auch Nitrite, die in einigen Antibiotika sind, oder bestimmte andere Medikamente geben. Da müsst ihr dann einfach mal euch die Liste angucken. Das sind relativ viele. Zur Interpretation der BGA in unserem Fall. Das PaO2 war normal, weil eben der gelöste, physikalisch gelöste Sauerstoff im Plasma gemessen wird und der nun mal normal war. Aber wir hatten trotzdem eine klinische Hypoxie, weil eben der Sauerstoff nicht ausreichend in die Peripherie transportiert werden konnte und das Methemoglobin im Prinzip für den Sauerstofftransport nicht funktionsfähig ist. Eine Alternative wäre eine Carboxyhemoglobinämie. Das vielleicht nochmal als ganz kurzer Ausblick. Da wäre die SpO2 normal hoch. Das heißt, das sind die Patienten, wo ihr eine Sättigung dran macht und die haben eine 99er oder 100er Sättigung. Das kann die periphere Sättigung nicht unterscheiden. Und die Patienten haben aber auch auf jeden Fall eine deutliche Dyspnoe. Und wenn ihr da eine BGA macht, seht ihr dann auch den Unterschied.
Genau, die klinische Konsequenz, brauchen wir diesen Wert selten, aber man sollte ihn nie ignorieren. Also wenn irgendwas nicht zusammenpasst, lohnt es sich einmal einen Blick auch auf diesen MetHB-Wert zu werfen. Der ist nicht ohne Grund direkt immer in der BGA mit dabei und kann manchmal auch Fragezeichen entfernen. Jetzt haben wir ja so viel gesprochen. Und ich bin jetzt schon wieder verwirrt. Wie ging das nochmal? Olli, hast du vielleicht einmal eine Checkliste für mich, wie ich eine BGA von vorne bis hinten sauber beurteilen kann?
Ich versuche das mal direkt mit der Zusammenfassung des heutigen Podcasts. Also ich erzähle einfach, wie machen wir es, wenn wir uns eine BGA angucken. Vorher gucken wir uns natürlich erstmal den Patienten an und überlegen uns, was ist die Fragestellung und kommt aus der BGA ein Wert raus, der die Therapie oder eine weitere Diagnostik verändern könnte. Wir versuchen keine Diagnostik zu machen, wo nicht die Therapie sich vielleicht verändert. Erster Wert natürlich der pH. Haben wir eine Azidose oder haben wir eine Alkalose? Dann geht's schon mal in eine grobe Richtung. Dann gucken wir uns das PCO2 an, beziehungsweise den PCO2-Wert. Haben wir eine respiratorische Störung? Ja oder nein? Sehen wir vielleicht schon erste Kompensationsmechanismen? Wir gucken uns natürlich das Bicarbonat und den Base-Exzess an. Das heißt, gibt es eine metabolische Komponente? Das wiederhole ich nicht nochmal. Das hast du eben sehr schön aufgedröselt, Hanna. Und dann kommen wir dazu, haben wir eine primäre Alkalose oder Azidose oder kommt es eben, sehen wir schon Kompensationsmechanismen. Oxygenierung, ganz wichtiger Punkt. Wir haben vorher wahrscheinlich die SpO2 gemessen. Wir sehen jetzt in der BGA den partiellen Sauerstoffdruck. Wir sehen die Sättigung und wir müssen aber auch die FiO2, das heißt, wie viel Sauerstoff nimmt der Patient über die Lunge denn auf? Stichwort nochmal Horowitz-Index und Stichwort nochmal PO2 ist das physikalisch gelöste und Sättigung ist chemisch gebunden. Als letztes gucken wir uns dann noch die Perfusion an. Das heißt, wir schauen, hat der Patient ein Laktat und ist die zentralvenöse Sättigung nach oben und nach unten verändert. Das Ganze versuchen wir dann mit der Klinik abzugleichen. Passt die BGA zum Patienten am Bett? Auch da gab es schon Verwechslungen. Und bringt uns das dann was in irgendeine Richtung?
Also wenn ich das dann auf unsere 70-jährige Pneumoniepatientin anwenden würde, dann gehe ich wirklich genauso vor. Kontext, pH, PCO2, dann das Bicarbonat, dann die Oxygenierung, dann Laktat und, falls vorhanden, zentralvenöse Sättigung. Und am Ende frage ich mich, passt dieses Gesamtbild zu der Frau, die vor mir im Bett liegt?
So würde ich es machen. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?
Ja.
Damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir freuen uns über Rezensionen oder über Rückmeldungen und hören uns hoffentlich beim nächsten Podcast. Macht's gut und bis bald.
Bis bald.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.